Ich möchte mit Ihnen heute Nachmittag drei Verse anschauen. Drei Verse, auch die mich in meinem Leben schon sehr umgetrieben haben, mit denen ich mich immer wieder schwer tue, wie soll ich sie eigentlich verstehen? Und möglicherweise geht es Ihnen ganz ähnlich, dass Sie sich auch schon mal einmal Gedanken darüber gemacht haben, wie Sie diese drei Verse, um die es heute Nachmittag gehen soll, wie Sie die verstehen wollen. Also ich hoffe, Sie sehen was, sonst alles Wichtige wird gesagt oder ich lese es auch vor. Aber ich habe all das Wichtigste, die Überschriften hier, auch auf dem Beamer aufbereitet. Es soll gehen um diese Verse 1. Korinther 7, 29 bis 31. Da schreibt Paulus im 1. Korintherbrief folgende Zeilen. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ja, es ist gut, dass Sie sich warm angezogen haben heute Nachmittag. Diese drei Verse haben Sie ja schon in sich. Und man möchte ja fragen, lieber Paulus, wir schätzen dich, wir respektieren dich, aber erklär uns mal, wie das gehen soll. Erklär uns doch mal, wie man so leben kann. Die Frauen haben, als hätten sie keine, umgekehrt die Männer haben, als hätten sie keine. Tolle Ehe muss das sein, wenn man das mal probiert. Oder die kaufen, als besäßen sie es nicht. Wie soll man es denn machen, Paulus? Wie kann man eigentlich so leben? Ist das nicht an sich eine Unmöglichkeit, diese drei Verse im Leben umzusetzen? Man ist versucht, als Ausleger die Verse zunächst mal ein bisschen runterzuhängen, ja, eine Stufe tiefer zu hängen. Schließlich gibt Paulus hier ab Vers 25 in diesem Kapitel seine eigene Meinung zum Besten. Es handelt sich da in diesem ganzen Kapitel 7 im 1. Korintherbrief um lauter Fragen der Ehe und der Ehelosigkeit. Und er sagt, dazu habe er kein Wort des Herrn, also kein Gebot Jesu. Und deshalb sagt er jetzt seine eigene Meinung. Man atmet als verheirateter Ehemann kurz erleichtert auf und denkt sich, naja, dann müssen wir es ja vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Dann ist es ja vielleicht eine Privatansicht des Paulus. Dann könnten wir ja sagen, ja, Paulus, irren kann sich jeder mal nicht und vergessen wir das Ganze lieber, bevor wir am Ende noch unsere Familien und unsere irdische Existenz aufs Spiel setzen. Aber so leicht geht das nicht. So schnell kommen wir mit diesen Versen, mit diesen sperrigen und störrigen Versen nicht zu Rande. Denn Paulus schreibt hier genau das, was auch Jesus von seinen Nachfolgern erwartet. Auch Jesus hat uns solche steilen und herausforderungsvollen Sätze mit auf den Weg gegeben. Lasst die Toten ihre Toten begraben, ihr aber geht hin und verkündigt das Reich Gottes. Und wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, sagt Jesus. Jesus erwartet von seinen Jüngern eine Nachfolge ohne Wenn und Aber. Und genau das haben seine Jünger damals ja auch getan. Diese Männer, die Jesus damals gerufen hat zu seinen Jüngern, das waren Menschen, die mitten im Leben standen, mittendrin. Die hatten zumindest einige ganz sicher Familien, die hatten Frauen und Kinder. Die hatten Eltern und Geschwister, die hatten einen Beruf, zum Teil sogar ein kleines Unternehmen mit Angestellten. Dieser Petrus, der hatte einen mittleren Fischereibetrieb, würde man heute sagen. Der hatte Angestellte, der hatte mehrere Boote, so eine kleine Flotte. Die standen in vielen sozialen Verpflichtungen drin. Und bei diesen Jüngern, da kommt jetzt Jesus um die Ecke gelaufen, tritt ihnen ins Leben hinein und sagt, komm und folge mir nach. Und dann heißt es immer das Gleiche, und sie standen auf, verließen alles, was sie hatten und folgten ihm nach. Diese Jünger Jesu, das waren wirklich Menschen, die Frauen hatten, als hätten sie keine. Die waren oft wochenlang, oft monatelang weg. Die waren unterwegs und zu Hause saß eine Frau mit, ich weiß nicht wie vielen Kindern, mit einer kranken Schwiegermutter im Falle des Petrus und allem drum und dran. und vielleicht noch einen Betrieb dazu. Wir sagen ja oft so leichtfertig und etwas kurz dahin, und das ist ja auch gar nicht ganz falsch, wir sagen oft, mit Jesus kommen deine Beziehungen in Ordnung. Tja, mit Jesus kommt dein Familienleben in Ordnung. Bei den Jüngern damals war es genau andersrum. Jesus brachte das Chaos in ihre Familien. Jesus trat in ihre familiären Banden und rief die Männer aus ihren sozialen Bindungen, aus ihrer Familie, aus ihrem Betrieb, aus der täglichen Arbeit weg in seine Nachfolge. Und sie wussten nicht, wann sie mal wieder zurückkommen, wann sie mal wieder in ihre Arbeit kommen. Mit Jesus wurde das Leben dieser Männer total auf den Kopf gestellt und das Leben ihrer Familien mit dazu. Wir haben in der Bibel leider keine einzige Geschichte aus dem Familienleben der Jünger. Das hätte mich schon brennend interessiert. Wie das der Petrus zu Hause organisiert hat. Das hätte mich schon brennend interessiert, wie ein Matthäus das zu Hause geregelt hat. Ich hätte da schon mal gern Mäuschen gespielt am Küchentisch. Wenn ein Herr Petrus sagt, also morgen gehen wir wieder los auf Wandertour mit unserem Rabbi, wie es dort ausgesehen hat. Und wir haben auch aus der Familie Jesu nur eine einzige Geschichte, die uns da ein bisschen Einblick gibt. Nämlich die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Jesus, 12 Jahre alt, geht mit seinen Eltern nach Jerusalem zu irgendeinem Fest, wahrscheinlich zum Passafest. Ein frommer Jude, der ging dorthin. Und der Ziehvater Jesu, der Josef, war ein frommer Jude, ein Dikaios, ein Gerechter. Die gingen jedes Jahr hinauf zum Passafest nach Jerusalem, wie man das so machte. Und dann wird da erzählt in Lukas 2, wie Jesus unter diesen Schriftgelehrten sitzt und mit denen ein theologisches Gespräch anfängt und alle wundern sich über seine Weisheit. Und die Familie, Großfamilie, die will wieder heim und sie zieht heim und irgendwann, so nach ein paar Kilometern oder stelle ich mir vor, merken die, Moment, unser Kleiner fehlt. Der Jesus fehlt. Und dann suchen die, dann klappern die ganz Jerusalem ab. Eine Stadt mit damals etwa 25.000 Einwohnern auf der Suche nach dem kleinen Jesus. Wo hat er sich versteckt? Und sie finden ihn dann im Tempel. Und Papa Josef will zu einer Standpauke ausholen. Hey Junior, was ist eigentlich los? Wo hast du dich rumgetrieben? Und dann sagt dieser 12-jährige Steppke, muss ich nicht im Haus meines Vaters sein? Schon mit dem 12-jährigen Jesus zog das Chaos in die Familie Jesus ein, in die Familie Josef ein. Die einzige Geschichte, die wir kennen, ist eine Geschichte, die eine Familie ganz gehörig in Schwitzen bringt. Und alle Familien wird das, bei allen Familien wird das so gewesen sein, die von diesem Jesus in irgendeiner Weise berührt worden sind. Und ehrlich und offen gestanden, auch bei mir ist das so. Genau das ist das, was auch ich erlebe. Ohne Jesus könnte unser Familienleben zu Hause gemütlicher sein. Ohne Jesus würde ich jetzt vielleicht einen Kaffee aufsetzen zu Hause und die Kinder irgendwie sind beim Spielen und ich würde mit meiner Frau gemütlich zu Hause Kaffee trinken. Ohne Jesus hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit für meine Frau und für meine Kinder. Und gerade wegen Jesus bleibe ich meiner Frau, meinen Kindern und vielen anderen Beziehungen meines Lebens sehr viel schuldig. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei ganz vielen von Ihnen auch so ist. Wenn man in der Nachfolge Jesu steht, dann bleibt man vielen Menschen, gerade denen, mit denen wir aufs Engste verbunden sind in unserem Leben, Eltern, Kinder, Verwandten, viele schuldig. Auch wenn man Diakonisse ist, und gerade diesen Weg der Nachfolge vollzeitlich geht, bleibt man vielen Menschen etwas schuldig. So ist das in der Nachfolge. Es ist immer ein Ringen um Zeit. Ein Ringen darum, Menschen gerecht zu werden und es oft nicht zu schaffen, weil es zu eng ist mit der Zeit. Ich erlebe das im CVJM sehr oft, wenn ich viele Verantwortliche, viele Vorsitzende ansehe, viele auch Kirchengemeinderäte, die mir immer wieder begegnen. Ich kenne kaum einen Pfarrer oder einen CVJM-Vorsitzenden, die ein gemütliches und ein entspanntes Familienleben führen. Ich kenne aber sehr viele, wo es gerade durch die Nachfolge zu großen Spannungen kommt, weil es immer zu eng ist, weil es immer zu viel zu tun gibt, weil es immer sehr viel zu organisieren gibt und weil immer sehr viele Menschen um Hilfe bitten und um Hilfe suchen. Jetzt kann man natürlich fragen, muss das so sein? Kann das der Wille Gottes sein? Und genau um diese Fragen geht's in diesen Versen, die Paulus hier an die Korinther schreibt. Diese Spannungen, in denen wir stehen, die hängen nämlich mit einer ganz bestimmten heilsgeschichtlichen Situation zusammen, in der wir alle stehen. Die hängen mit der heilsgeschichtlichen Situation zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu zusammen. Und die beschreibt Paulus in diesen Versen. Ich habe, wie Sie es gehört, drei Punkte gemacht. Erster Punkt, wir leben in der Spannung, weil die Zeit drängt. Wir leben in dieser Spannung zwischen Nachfolge und den ganz irdischen Bindungen unseres Lebens, weil die Zeit drängt. Wir verstehen diese drei Verse eigentlich nur, wenn wir drei Dinge bedenken. Erstens, oder A, die Zeit drängt, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Wir sind in eine Welt hineingestellt, die ein Verfallsdatum trägt. Wie der Joghurt im Supermarkt trägt auch diese Welt ein Verfallsdatum. Gott hat den Tag schon festgesetzt, an dem er wiederkommen wird und diese Erde richten wird. Es ist eine Welt, die der Vergänglichkeit preisgegeben ist und die auf Gottes jüngsten Tag zugeht. Und das Gleiche gilt ja auch für unser und für mein Leben. Weil ich in dieser Welt bin, ist auch meinem Leben eine Frist gesetzt. Das ist die erste Grundvoraussetzung, die wir bei diesen Versen mitbedenken müssen. Das zweite, B, diese Welt geht dem Gericht entgegen. Am Ende aller Tage wird Gott einmal Gericht halten. Und wer dann keine Eintrittskarte für das Reich Gottes hat, der bleibt ewig draußen vor der Tür. Und deshalb ist Eile geboten. Wir sollen alle einladen, sagt Jesus. Wir sollen alle nötigen, hereinzukommen, weil die Zeit sehr drängt. Gott will, dass sein Haus voll wird. Das ist die zweite Voraussetzung, die zu diesem Versen als Verständnisvoraussetzung gehören. Und das dritte, C, Gottes neue Welt will anbrechen. Darauf leben wir zu. Auf uns wartet schon der Auferstandene Herr. Er steht quasi schon vor der Tür. Er klopft sozusagen schon an. Und alle irdischen Beziehungen, in denen wir heute leben, werden einmal überboten werden durch Jesus und die himmlische Welt. Und weil alle irdischen Beziehungen im Grunde auch ein Verfallsdatum tragen, deshalb, sagt Paulus, deshalb sollen wir haben, als hätten wir nicht. Deshalb sollen wir unser Leben leben, als ob es gar keine Bedeutung mehr hätte, als ob es schon relativiert wäre. Paulus weiß, dass wir mittendrin stehen in dieser alten Welt. Er weiß, dass wir mehr oder weniger Verantwortung tragen für andere Menschen, vielleicht für eine Familie, vielleicht für Angestellte, auch in einem Betrieb, dass wir uns auch freuen an irdischen Dingen. Er weiß das, dass wir vielleicht an einem schönen Haus uns freuen, das uns geschenkt worden ist, an einem schicken Auto, an guter Musik, am Lachen unserer Kinder, dass wir Freude haben an einer Bergwanderung, der großartigen Natur. Und Paulus sagt, das alles ist wichtig, das alles ist gut und das alles ist richtig. Nein, das Neue Testament kennt keine Kostverächter. Alles, was gut ist, kommt von dem Herrn, der alle guten Gaben uns schenkt. Das Neue Testament kennt keine Kostverächter. Das Neue Testament kennt sehr viele Genießer, allen voran Jesus, den man schon verdächtigt hat, ein Fresser und Weinsäufer zu sein. Jesus war ein Genießer und das Neue Testament gönnt es uns, Dinge zu genießen. Und Paulus gönnt es uns auch. Aber, sagt Paulus, all diese Dinge, die gehören nicht zur letztgültigen Realität unseres Lebens. Denn es kommt noch besser. Es kommt noch viel besser. Wenn Gottes neue Welt einmal anbricht, dann wird es noch viel, viel besser werden, als aller Genuss hier auf dieser Erde je sein könnte. Und deshalb sagt Paulus mit diesen Versen, er fordert uns auf, behaltet doch den letzten Horizont dieser Welt und eures Lebens im Auge und nützt die Zeit bis dahin. Nützt sie aus, kauft sie aus. Dieser Tag ist der erste Tag, nicht nur vom Rest eures Lebens, sondern auch vom Rest dieser Welt. Und nützt ihn, nützt diesen Tag, nützt diese Stunden und diese Tage für Jesus, sagt er. Im Neuen Testament an anderer Stelle vergleicht Paulus das Reich Gottes mit einer Frau, die ein Kind bekommt. und bei der die Wehen einsetzen. Ich habe das mit meiner Frau schon dreimal erlebt. Das sind umwerfende Erlebnisse, die man da machen kann im Leben. Und wenn die Wehen einsetzen, dann ist eines klar, dann treten alle anderen Termine, alles, was es sonst noch im Leben geben mag und kann, alles andere tritt in den Hintergrund. Da muss alles andere abgesagt werden. Da muss auf alles andere verzichtet werden. Mit einer schwangeren Frau, bei der die Wehen einsetzen, da ist nicht zu spaßen, kann ich Ihnen sagen. Da kommt alles drauf an, sich auf dem schnellsten Weg ins Auto zu setzen und auf dem direktesten Weg ins Krankenhaus zu fahren. Da kann man nicht sagen, du, die Sportschau läuft noch, könnte ich noch das letzte Spiel sehen. Da kann man nicht sagen, du, wir haben jetzt aber noch einen wichtigen Geschäftstermin und hältst noch 3 Stunden aus. Da kann man nicht sagen, du, aber ich habe doch heute Abend einen Skatabend mit den Freunden verabredet, könnten wir, also Frauen verstehen da keinen Spaß mehr. Wenn das neue Leben ans Licht will, müssen alle anderen Termine in den Hintergrund treten. Da treten auch alle Glücks- und auch alle Leidgefühle in den Hintergrund. Das beschreibt ja Paulus, weinen, als weinten wir nicht. Da ist es zweitrangig, ob mein Lieblingsverein gerade gewonnen hat und ob ich in Jubelstimmung bin oder ob er gerade verloren hat und ich mich am liebsten unter der Decke vergraben möchte. Da ist es zweitrangig, ob ich gerade eine Gehaltserhöhung bekommen habe oder ob ich vielleicht gerade meinen Arbeitsplatz verloren habe. Freuen als freute man sich nicht, weinen als weinte man nicht. In diesem Moment, da zählt nur eins, nur das eine, dieses neue Leben, das ans Licht will. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Es ist wie mit einem neuen Leben, das sich ankündigt und das jetzt alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und da gilt es, alle Kraft darauf zu verwenden, dass möglichst alle Menschen sein Wort hören, dass alle eingeladen werden und dass möglichst viele bei diesem großen Fest dabei sind. Wir leben in der Spannung, weil die Zeit drängt, wie bei einer Frau, bei der die Wehen einsetzen. Jetzt aber das Zweite. Wir leben in der Spannung, weil die Zeit sich hinzieht. Schwierig ist es, wenn sich die Sache bei einer Geburt hinzieht. Mit Kindern ist es ja oft so eine Sache, die wollen nicht, wie es bei uns geschickt ist. Ja, es wäre ja so schön, wenn alle Kinder irgendwie Sonntagnachmittag nach dem Kaffee trinken zur Welt kommen, dass man am Abendessen wieder zu Hause ist. Aber Kinder kommen manchmal nachts zu den unmöglichsten Zeiten, überlegen die sich, auf die Welt zu kommen. Und mal denkt man, jetzt kommen sie und dann gehen die Wehen auch manchmal wieder weg. Mal sind sie stärker, mal schwächer. Ich kenne mich da mittlerweile aus. Beim letzten Kind bei uns sind wir 2-mal umsonst ins Krankenhaus gefahren. Sowas kann Tage gehen. Und wer sowas schon mal mitgemacht hat, der weiß, wie schwierig das ist. Das normale Leben geht ja weiter. Da hat sich neues Leben angesagt und es nimmt alle Aufmerksamkeit in Anspruch. Es fordert mit einer Unbedingtheit, jetzt bin ich dran. Und dann kommen die Kinder nicht. Und dann geht das andere Leben weiter. Man muss mit den anderen Kindern, muss in die Schule oder in den Kindergarten, man hat noch eine Arbeit, wo man auch nicht wochenlang sagen kann, also hört mal her, geht jetzt nicht, man muss Dinge regeln im Leben. Der Alltag geht weiter, die Pflichten, die kann man nicht einfach wegschieben. Es müssen Dinge erledigt werden, die man nicht aufschieben kann. Wenn eine Geburt sich hinzieht, dann ist es eine schwierige Zeit, eine spannungsvolle Zeit. Frauen sind ja immer sehr sensibel in dieser Zeit und so humorlos. Ich habe immer versucht, die Stimmung hochzuhalten. Es wurde mir nicht gedankt in diesen Tagen. Es wurde mir nicht gedankt. Sehen Sie? Und genau das ist die Spannung, von der Paulus hier spricht. Und jeder, der in der Nachfolge Jesus steht, in der jeder drinsteht. Das neue Leben ist angekündigt. Der jüngste Tag, der steht vor der Tür, es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, alle Vorbereitungen sind getroffen, aber die Ankunft, die Geburt zieht sich hin. Und das Leben in dieser vergehenden Welt geht parallel weiter. Unsere Ehen brauchen Zeit, unsere Kinder, unsere Familien brauchen Zeit, unser Beruf stellt Anforderungen, auch unserem Körper, unserer Gesundheit müssen wir Rechenschaft tragen und so weiter und so fort. Unsere Ehen, unsere Familien, unser Beruf, unsere Gesundheit, die werden in Gottes neuer Welt keine Bedeutung mehr haben. Aber hier und jetzt haben sie eine Bedeutung. Hier und jetzt sollen wir sie nach Gottes, sollen sie diese Bedeutung nach Gottes Willen auch behalten. Und das ist die Spannung. Wenn das neue Leben, wenn die neue Welt anbricht, wird das alles vorbei sein. Aber jetzt ist es noch nicht vorbei. Jetzt stehen wir drin. Jetzt haben wir Verantwortung. Jetzt können wir nicht einfach davonlaufen. Und das macht uns unsere Not aus oft. Das ist diese Spannung der Nachfolge Jesu Christi. Und weil es so ist, können wir gar nicht anders, als diese Spannung auszuhalten. Dass wir Freunde haben, dass wir Ehefrauen, Ehemänner, Familien haben, als hätten wir nicht. Dass wir in vielen Sorgen und in vielen Herausforderungen drinstehen, aus denen wir nicht heraus weglaufen können. Dass wir weinen und uns freuen, dass wir Gefühle haben und sie auch äußern, aber so, als würde uns das alles nichts mehr angehen, weil in Gottes neuer Welt das alles weg sein wird. Dass wir irdische Dinge kaufen und sie gebrauchen, aber so, als würden wir morgen alles aufgeben und zurücklassen. Das ist die Spannung in einer Weltsituation, wo die Zeit sich hinzieht, wo der Advent noch auf sich warten lässt, wo der Herr schon vor der Tür steht, aber noch nicht geklingelt hat. Und das Dritte, wir leben in der Spannung, aber Jesus trägt uns durch. Es sind eben diese Erfahrungen in der Nachfolge. Und das sind die belastendsten Erfahrungen, die schwierigsten Erfahrungen des Christseins, dass wir gerade in der Nachfolge Jesu vielen Menschen etwas schuldig bleiben. Aufgrund dieser Zeit, weil wir in Verantwortungen drinstehen und gleichzeitig auf diesen wiederkommenden Herrn warten und alles diesem Herrn unterordnen, was in unserem Leben eigentlich auch Bedeutung und Raum einnimmt. Das ist die Erfahrung der Missionarin, die in das Flugzeug steigt, um im Gehorsam diesem Ruf Jesu zu folgen und für viele Jahre in ein fremdes Land, in ein fernes Land fliegt. Und zu Hause liegt vielleicht ein kranker Vater, eine kranke Mutter. Das kann Menschen zerreißen. Da ist vielleicht die Diakonisse, die sich verpflichtet, ihr Leben in den Dienst, ganzzeitig in diesen Dienst zu stellen, in einem Diakonissenmutterhaus, in einer muss ich den jetzt allein pflegen? Das sind Spannungen, immense Spannungen, in denen Menschen drinstehen können. Das ist die Erfahrung vieler CVM-Vorstände und Mitarbeiter vor Ort, die ich erlebe, dass viele Abende und viele Wochenenden in Sachen CVM draufgehen. Und dann beim Rausgehen aus der Wohnungstür, da heulen einem die Kinder nach und tragen einem die Pantoffeln nach und sagen, Papa, bleib doch da, nur mal heute und spiel mit uns. Das sind Erfahrungen, die auch ich mache, dass ich in allen Bereichen meines Lebens vielen Menschen etwas schuldig bleibe. Meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern, gleichzeitig meinem Beruf, meinem Arbeitgeber, den Studenten, mit denen ich arbeite, den CVMs, den Gruppen und Kreisen. Überall warten Menschen und haben Erwartungen und ich kann nur ganz wenige erfüllen. Und Sie werden das vielleicht auch erleben, dass sie vielen Menschen viele schuldig bleiben in ihrem Leben und dass sie nie allen Erwartungen entsprechen können, nie allem genügen können und dass die Nachfolge Jesus sehr, sehr spannungsvoll sein kann. Und am allermeisten bleiben wir der Beziehung zu Jesus etwas schuldig. Er ist oft der, der am allermeisten zurückstehen muss in unserem Leben. Aber, und das ist das Entscheidende, ich werde gerade in der Nachfolge Jesu, von ihm, von Jesus getragen. Vor allem auch durch seine Vergebung. Dass er sieht, dass wir vielen Leuten etwas schuldig bleiben. Dass wir vielen Beziehungen nicht genügen. Und dass er mit seiner Vergebung darüber auch die Arme ausbreitet und sagt, ich sehe das. Ich sehe die Spannung, in der du stehst. Ich sehe diese Spannung, wo man immer nur schuldig werden kann. Wo man nie ohne Schuld rauskommt. Und ich breite meine Arme über deinem Leben aus und vergebe dir. So trägt uns Jesus durch seine Vergebung, aber
auch dadurch, dass er oft die Mangelhaftigkeit in einer Art und Weise ausgleicht, unsere Mangelhaftigkeit in einer Art und Weise ausgleicht, wie wir es mit all unserer Zeit und wie wir es mit all unserer Kraft in dieser Welt niemals tun könnten. Dass er für unsere Familien sorgt, auf unsere Kinder achtet, sich um Menschen kümmert, für die wir immer viel zu wenig Zeit noch haben. Es gibt in den Evangelien eine kleine Geschichte. Diese kleine Geschichte von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus, die uns ein bisschen Einblick gibt in das, wie Jesus das tut. Da heißt es im Markus-Evangelium oder auch bei den anderen: Und alsbald gingen sie, Jesus und seine Jünger, aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas, die zwei Brüder, mit Jakobus und Johannes, vier Männer im Schlepptau, Jesus und vier Männer. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Es war nicht irgendeine Grippe, sondern das Fieber war damals lebensbedrohlich. Da konnte man schon mal dran sterben. Und alsbald sagten sie ihm von ihr, dass sie krank ist. Damals hatte man kleine Häuser, vielleicht höchstens zwei Zimmer, und sie lag im Nebenraum. Da trat er, Jesus, zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Man muss sich das mal vorstellen. Familie, Haus des Petrus. Da gibt's eine Frau, da gibt's eine Schwiegermutter, da gibt's wahrscheinlich Kinder. Wer mal in Kapernaum in Israel war und sich das ansehen konnte, das waren keine großen Häuser. Und jetzt ist auf einmal das Familienoberhaupt mit Jesus unterwegs. Petrus geht mit Jesus auf große Missionstour. Ist wochenlang, tagelang von zu Hause weg. Und zu Hause, das kann man sich ausmalen, wie das aussah. Da wird die Schwiegermutter todkrank. Die Frau ist allein mit den Kindern. Das war nicht gemütlich zu Hause. Wie es da zuging, das kann man sich lebhaft ausmalen. Die Frau war im Dauerstress, das blanke Chaos. Und dann kommt Jesus mit seinen vier Jüngern wieder nach Kapernaum. Die haben Hunger. Und dann kommt Jesus in diese Situation hinein, in dieses Haus, wo schwäbisch gesagt der Kittel brennt. Dann ergreift er die Hand dieser Schwiegermutter und dann verlässt sie das Fieber und sie steht auf und dient ihnen. So ist das mit Jesus. Nicht immer so, aber im Grundsatz ganz ähnlich. Er sieht die Spannungen, in denen wir stehen. Er sieht das Chaos in unseren Familien, das Chaos in unserem Leben, das oft herrscht, das oft niemand anders sieht als wir, aber das da ist. Er holt uns nicht raus aus den Spannungen. Er zieht uns nicht, er beamt uns nicht in eine andere Welt, sondern er lässt uns drin in den Spannungen, aber er kommt in sie hinein, in die Spannungen unseres Lebens. Er kommt hinein in die oft kümmerlichen Verhältnisse unseres Alltags. Er kommt hinein in die bescheidenen, bedürftigen Umstände. Und dann hilft er uns, damit zu leben. Dann hilft er uns, einen Weg zu finden in dieser Zeit, die sich hinzieht. In dieser Zeit, die uns fast zum Zerreißen erscheint manchmal. Er tritt hinein, reicht uns die Hand und hilft uns zu leben. Wir leben in der Spannung, weil die Zeit drängt. Wir leben in der Spannung, weil die Zeit sich hinzieht. Wir leben in der Spannung, aber Jesus trägt uns durch. Ich möchte noch beten mit Ihnen. Herr Jesus Christus, du siehst das, wie es bei uns oft aussieht. Du siehst die Spannungen, die uns manchmal zu zerreißen drohen, die wir nicht aushalten. Du weißt die Erwartungen, die uns manchmal erdrücken, weil wir ihnen nicht gerecht werden können. Du weißt um die Beziehungen, denen wir viel mehr Zeit widmen müssten. Du weißt um die Dinge, die dringend erledigt werden müssten und wo wir oft nicht dazukommen. Du weißt um das Viele, was geschehen müsste und wo wir immer wieder unsere Grenzen erleben. Herr Jesus, wir bitten dich darum, dass das Wirklichkeit wird, dass du hineinkommst in die armen Beziehungen, in die armen Verhältnisse unseres Lebens. Wir bitten dich nicht, dass du uns herausnimmst, aber wir bitten dich, dass du uns auch die Hand reichst und die Not linderst. Und dass du all unseren Mangel, wo wir Menschen etwas schuldig bleiben, in einer Art und Weise ausgleichst, wie wir es in dieser Zeit nie tun könnten. Wir bitten dich um dein Erbarmen. Wir bitten dich darum, dass du mit uns gehst, bei uns bleibst alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen.